Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emotion. Heute sprechen wir über die neuesten Verkaufszahlen in Deutschland und über die schwierige Lage von Tesla.
Emotion, der E-Mobility-Podcast. Emotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Mein Name ist Jerome Brunel, der Esel nennt sich immer zuerst, außerdem mit dabei Jessica Reichelt. Grüß dich Jessica, hi.
Hallöchen.
Außerdem mit dabei Julia Maulhardt, hallo.
Hallo.
Und Wolfgang Paul, hi.
Hallo ihr Lieben, wir haben zwei Damen drin und
ja,
hier
ja.
Sind so zwei Männer, also totale Parität.
Ja, so muss es sein. Also, wir wollen heute mal wieder über die Zahlen des Kraftfahrbundesamtes, dafür steht der KBA, sprechen. Und es ist, wie soll ich sagen, nicht allzu viel passiert in diesem Monat. Es sind in diesem Monat, also wir sprechen über den März, 36% mehr Elektroautos verkauft worden als im Vorjahr. Insgesamt gab es 42.521 Neuzulassungen. Das ist ein Marktanteil von 17%. Das heißt also, der Marktanteil der Elektrofahrzeuge ist nicht wirklich gestiegen im Vergleich zu den Verbrennerautos. Das ist schon mal sehr schade. Also es stagniert im Moment. Wir haben mal 17, mal 18% haben wir mal. Und 36% mehr, 17% Marktanteil, 42.521 Neuzulassungen im März. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Februar, da waren es 35.949, also es ist durchaus ein Anstieg. Allerdings gibt es auch schon wieder Stimmen, die munkeln. Ja, es war schon richtig, dass wir eben mehr Prozent, also 36% mehr haben als im Vorjahr. Allerdings werden noch viele Autos verkauft, die eigentlich schon letztes Jahr hätten ausgeliefert werden sollen, die aber zurückgehalten worden sind, um eben diese CO2-Vorgaben einhalten zu können. Das heißt, das wird langsam abgebaut und danach wird es wieder runtergehen. Ob das so kommt, wissen wir nicht. Wir haben keine Glaskugel, aber es wäre natürlich theoretisch möglich. So, wenn wir auf die Fahrzeuge schauen, dann ist es ja ein Bild, wo ich sage, wenig Überraschungen, aber doch die eine oder andere. Eine Überraschung, finde ich, ist, dass das Model 3 nicht mehr unter die Top 20 gekommen ist. Also das finde ich schon krass. Also ein Kia EV3 oder ein Hyundai Inster oder auch ein Renault 5 E-Tech wird mehr verkauft als ein Tesla Model 3. Das muss man sich auch irgendwie mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt ist das Tesla Model 3 jetzt nicht ein Auto, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben. Das passt mir nicht. Also für meinen Lebensabschnitt passt es nicht. Aber ich finde es schon erstaunlich. Führend ist der VW-Konzern. Auf den Plätzen 1, 2, 3, 4, 5. Alles nur VW. Ganz vorne an der Spitze Volkswagen ID.7. Dann kommt Volkswagen ID.4 und 5. Dann kommt der Skoda Enyaq. Dann der ID.3, dann der Cupra Born auf Platz 6, der erste Tesla, nämlich das Model Y und auch das einzige. Wir erinnern uns, das war mal das meistverkaufte Auto der Welt. Dann der Audi e-tron mit einem Marktanteil von 3%. Vielleicht sage ich auch mal, wie viele Autos verkauft worden sind. 3.225 ID.7 und 2.593 ID.4 und 5. Enyaq 2.392, Volkswagen ID.3 2.152. Tesla Model Y ist vielleicht noch interessant, 1.428. Uiuiui, das ist nicht mehr sehr viel. Audi Q4 e-tron ist dann auf Platz 7, auf der 8 BMW X1. Dann kommt der Skoda Elroq, der neue, und dann der A6 e-tron. Den Rest überspringe ich mal. Ganz am Schluss vorletzter Platz der Kia EV3 und der BMW i5 mit 785 verkauften Einheiten und 2% Marktanteil. Ganz hinten auf Platz 20. Weil ganz hinten stimmt ja auch nicht, weil dahinter gibt es ja noch viele, viele andere Autos, unter anderem, wie gesagt, das Model 3. Was sagt ihr denn zu den Zahlen? Ich finde sie ein bisschen enttäuschend. Vor allem finde ich enttäuschend den Marktanteil von 17%, dass der einfach nicht steigen will.
Also im Rahmen davon, dass jetzt die Koalitionsverhandlungen sind, die Wahlen durchgeführt wurden, dass so ein bisschen Unsicherheit auch im Markt war, finde ich das eigentlich okay, das ist stagniert. Es hätte deutlich schlimmer kommen können Richtung Verbrenner, dass es mehr sozusagen wieder Richtung Hybrid und Verbrenner geht. Deshalb bin ich mit den Zahlen eigentlich ganz zufrieden. Und wir sehen ja auch, dass kleinere Fahrzeuge, also ein Renault, ein Insta, tatsächlich da noch nach vorne kommt. Das sind jetzt die, die tatsächlich auch günstig sind. Darauf hat ja auch der Markt gewartet. Und dass der ID.7 natürlich mit vielen Vorproduktionen jetzt sozusagen in den Markt gedrückt wird, ist auch okay. Und dass wir sehr viele deutsche Fahrzeuge haben und Hersteller haben, finde ich auch ganz, ganz gut. Also das war mal ganz anders. Ich denke, das, was ich knapp vor zehn Jahren mal erzählt habe, ist, dass die Deutschen endlich mal Elektroautos bauen und verkaufen müssen. Das ist jetzt tatsächlich da. Also deshalb freue ich mich. Und dass Tesla auch weiter runtergeht, finde ich gar nicht so schlimm. Das hat sich aus verschiedenen Dingen ja gezeigt, warum das so ist. Nicht, weil das Auto schlecht ist, sondern weil einfach die Umstände dazu jetzt führen. Und die Käufer sich tatsächlich auch für andere Marken und andere Fahrzeuge entscheiden können. Und das hatte man früher nicht gedacht. Da hätte man jetzt nicht so die Wahl gehabt, sondern jetzt hat man tatsächlich auch die Auswahl und eine Alternative.
Ich finde es auch interessant, dass, Julia, du hast es auch schon angedeutet, jetzt auch Modelle dabei sind, die eben nicht wieder der klassische SUV oder das klassische Riesenauto sind, sondern eben jetzt auch die Kleinwagen wie der elektrische R5 oder der Insta, die ja, ich sag mal, diese Palette nochmal ein bisschen auflockern. Und das ist ja eigentlich auch das, wonach immer wieder geschrien wurde, wir brauchen kleine Autos, wir brauchen wendige Stadtflitzer, wir brauchen nicht das 100.000ste SUV. Also das finde ich auch ganz interessant, dass das scheinbar ankommt.
Ich finde das phänomenal. Erinnert euch noch an diesen Aufschrei über BMW, dieses Skandal. Ne? Ich kaufe nie wieder einen VW. Ne? Und jetzt sehen wir, VW ist nicht nur mit Verbrenner auf vorderen Plätzen. Hier wandern Elektrofahrzeuge, die immer so verschrien sind. Ne? Wir haben das ja alles sehr lange jetzt miterlebt und ausgerechnet die Fahrzeuge sind ganz vorne. Warum? Ja, genau das, was du sagtest, Julia, die Deutschen können es, sie können zunehmend besser. Die bringen Dinge jetzt auch langsam rein, die auch von der Kundschaft gefordert sind, die man will. Und VW hat anscheinend diese Marktbedürfnisse doch ein bisschen besser verstanden.
Vor allem muss man aber auch sagen, drücken die ihn auf den Markt mit günstigen Leasingverträgen. Ja, und das muss man halt auch sehen, sind halt zurzeit relativ günstig. Ich finde es trotzdem gut, weil mir natürlich durchaus sympathisch ist, wenn ein deutscher Hersteller ordentlich Autos verkauft, ja, und damit deutsche Arbeitsplätze sichert. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Was mir ein bisschen Sorgen macht tatsächlich, ist Mercedes, weil die sitzen irgendwo auf Platz 15, 16 mit 2% Marktanteil des EQA. Und ansonsten sieht man sie nicht in den Top 20. Das finde ich schon durchaus bedenklich, weil es gibt ja elektrifizierte B-Klasse, es gibt eine elektrifizierte S-Klasse und es ist kein schlechtes Auto, allerdings auch nicht günstig. Aber die finden fast nicht statt in der Top 20. Das finde ich schon bedenklich. Und nicht nur, weil ich in der Nähe wohne vom Werk, sondern ich finde es einfach bedenklich, dass sie so wenig offensichtlich verkaufen.
Also das erklärt sich für mich einfach durch diese Hin- und Herbewegung, die Mercedes ja durchgemacht hat. Also wenn ich jetzt unser altes Model S sehe, das hat ja noch 10% Tesla, 10% Daimler-Anteil. Ja. Also da hat sich ja Daimler irgendwann entschieden, mit Tesla zusammenzuarbeiten, hat die Freundschaft ja dann irgendwann gekündigt, weil sie gesagt haben, das hat sowieso keine Zukunft. Und wie es umgekehrt bei VW jetzt auch ist, so einen Konzern mal wieder zu drehen und wieder in eine andere Richtung zu fahren, das bedeutet bei solchen Tankern ja erstmal kilometerweite Bremswege, um mal in der Schifffahrt zu bleiben, bis man dann den U-Turn wieder schafft. Also auch selbst wenn man dann vielleicht noch elektrische Autos anbietet, verkauft, aber die Marke an sich hat sich ja erstmal dagegen entschieden, hat bei allen Verkäufern, bei allen Händlern quasi wieder das Schiff rumgedreht. Auch die müssen sich wieder wandeln. Und müssen eben die Fahrzeuge jetzt anpreisen, die sie vorher irgendwie schlecht geredet haben. Also insofern da eine 180-Grad-Wendung zweimal zu vollziehen, erklärt vielleicht auch die Verkaufszahlen.
Ja, ich finde, wir haben auch so Effekte immer noch drin. Daimler hat wie auch andere in diesen Premium-Segmenten immer lange dran festgehalten. Wir finanzieren quer über diese Premium-Fahrzeuge. Ne? Ich habe heute gelesen, die Porsche hat wieder eine Ausrichtung auf drei Straßen. Ne? Also man macht Elektro, so ein Zwischending Hybrid und dann Verbrenner. Und das zeigt natürlich immer noch keine klare Haltung, nicht diese Ausrichtung, die wir ja lange erwartet haben. Mensch, man weiß, wie man das Geld verdienen könnte. Es wird ja alles billiger, ne? Außer dass man die Rohstoffe auch viel zu spät eingekauft hat und zu teuren Preisen. Jetzt sinkt der Markt, jetzt sinkt es, jetzt könnte man einsteigen, aber wenn die Richtung nicht stimmt und es hat noch einen anderen Effekt. Ich habe es ja selber erlebt, wie ich selber mal in so einem VW-Geschäft mal drin war. Damals, VW, haben wir ja drüber gesprochen, hat sich ja etwas abgeändert. Aber da war der Verkäufer selber nicht von überzeugt. Und ich bin wirklich davon, ich bin überzeugt davon, wenn man in Geschäfte reingeht und würde jetzt fragen, wie viele Verkäufer immer noch sagen, wissen Sie, das ist eine unklare Richtung, nehmen Sie doch lieber einen Verbrenner und Sie fahren weiter und es kommen dann natürlich auch die alten Mythen wieder hoch, Reichweite etc. Man hat zwei Seiten gegenüberstehen. Man hat einen zögerlichen Käufer, der immer noch am Verbrenner klebt und den kannst du doch nur abholen, wenn du wirklich sagst, hier haben Sie ein super Fahrzeug, das ist die Zukunft, ne? Und ganz klar, das fehlt mir nicht nur bei den Herstellern, das fehlt mir auch diese Bekenntnisse. Wenn ich täglich irgend so ein Automagazin lese und immer noch verschleiert so eine Halbherzigkeit rauslese zwischen den Zeilen, dass die Redakteure, die selber eingangs da irgendwann berichten, dann sagen, ja, Elektroauto, ja, sie machen was damit, sie schreiben auch was darüber, ja, der Markt, der hat sich ein bisschen gewandelt, aber da klebt man deutlich immer noch an Ölfahrzeug, an den Verbrenner. Das ist wirklich, da braucht man nicht zwischen den Zeilen zu lesen, das ist überdeutlich herauszulesen. Ne? Und all diese Nuancen, die spielen natürlich rein, dass am Ende ein Käufer mitliest, mithört, über die Medien Bescheid wird und sagt, nee, sorry, für mich ist das immer noch nicht so überzeugend, wie wir das jetzt haben wollen.
Also zunächst mal, was die Verkäufer betrifft. Wir haben einfach eine Generation von Verkäufern, die seit Jahrzehnten ein bestimmtes Produkt verkauft haben, nämlich den Verbrenner. So, und die sind Verkäufer, Autoverkäufer geworden, weil sie für dieses Produkt auch brennen. Die fanden es geil. Also ich habe ja auch jetzt Schülerinnen und Schüler, 8., 9., 10. Klasse, die jetzt überlegen, was machen wir beruflich. Und da gibt es immer diese Petrolheads auch dabei, die eben entweder in die Werkstatt wollen oder in den Verkauf von Autos. Und die brennen dafür. Und das verstehe ich auch. Und das war Jahrzehnte so. Und genau die gleichen stehen jetzt aber da in ihren Verkaufsräumen und müssen eben jetzt plötzlich Elektroautos verkaufen, die sie erstmal deswegen blöd finden, weil sie nicht schön laut brumm brumm machen. Und das verstehe ich dann auch, dass man da nicht hundertprozentig hinter dem Produkt steht, weil als man angefangen hat, hat man was anderes verkauft. Ich war gestern erst im Apple Store, um mir ein neues Laptop zu shoppen und da ist alles super organisiert und vor allem die Verkäufer, die brennen tatsächlich für ihre Produkte. Du merkst richtig erstens, sie wollen das verkaufen, sie sind gut geschult, das zu verkaufen. Ja, auch die Ansprechhaltung, die sie haben, ist, da merkst du genau, da steckt Schulung dahinter bei jedem Einzelnen. Das ist perfekte Abläufe organisiert von der Beratung, für die sie sich viel Zeit nehmen, bis über den Verkauf an sich, die Bezahlung, die perfekt funktioniert und so weiter und so weiter. Sehr effektiv und wie gesagt, du merkst richtig, die stehen hinter ihrem Produkt. Die finden das, was sie verkaufen, finden sie richtig geil und man merkt, sie sind sehr stolz darauf, dass sie eben für Apple arbeiten. Das vermisse ich natürlich bei den Autoverkäufern teilweise, die da halt da stehen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, was ich in dem Zusammenhang sehe, ist schlicht und ergreifend, dass ich gar nicht mal so sehr die Schuld auf die Autobauer schiebe, sondern eher auf die Politik. Weil was soll ich denn machen? Also ich muss ja als Autobauer gucken, dass ich Geld verdiene. Das ist ein Fakt. Also jede Firma ist darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen. So. Und da stehe ich auch im Wort gegenüber den Aktionären, da stehe ich im Wort gegenüber meinen Mitarbeitern, denen ich ja den Arbeitsplatz sichern muss und so weiter und so weiter. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was in der Politik passiert. Das ist eine komplette Verunsicherung. Das fängt an über die Zölle, wofür unsere deutschen Politiker jetzt nichts können. Das geht aber weiter. Sollen wir jetzt die Grenzen aufweichen? Sollen wir sie nicht aufweichen? Sollen wir dies machen? Sollen wir das machen? Statt dass da einfach mal eine Ansage aus der Politik kommt. Wenn du nämlich einfach mal gucken würdest, wohin geht denn die Reise? Also wo stehen wir denn in 10 Jahren? Welche Firma wird in 10 Jahren erfolgreich sein mit dem Produkt, was sie verkauft? Und da ist es für mich persönlich eindeutig, die Firma, die eben Elektroautos verkauft, wird da stehen und keine, die Ölverbrenner verkauft. Punkt 1. Und es muss halt auch softwaretechnisch ein gutes Produkt sein. Und es muss schick aussehen. So. Und wenn man einfach eine Ansage machen würde in der Politik, und das hatte man ja eigentlich, ja, zu sagen, also bis dann und dann dürft ihr noch welche verkaufen, dann ist Schluss mit lustig. Und da wird auch nicht mehr dran gerüttelt, weil da kommt ja immer und wieder die CDU zum Beispiel um die Ecke und sagt, ja, da müssen wir nochmal reden, ob wir nicht doch nochmal später das machen und so weiter und so weiter. Wenn das nicht passieren würde, dann wüssten einfach die Autobauer, okay, und du bist ja selber Geschäftsmann lange Zeit gewesen, Wolfgang, dann hast du einfach Vorgaben, dann weißt du, woran du bist. Du hast die Faktoren, die du brauchst, ja, die Zeitleiste hast du. Du weißt mit deinen Investitionen, du weißt die Vorläufe von Autos, wie lange braucht es, Autos zu entwickeln. Du weißt, wie viele du verkaufen musst und so weiter. Du brauchst welches Personal du brauchst. Dann kannst du planen und dann planst du ganz zielgerichtet in die richtige Richtung. Es gibt aber keine richtige Richtung im Moment von der Politik und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und daran werden wir scheitern, wenn es so weitergeht. Darüber reden wir ja schon seit Jahren. Die Chinesen, die wissen genau, was sie machen. Die Chinesen sagen Elektroauto und basta. Und dann machen sie alles in die Richtung. Und zwar zielstrebig. Sie haben inzwischen die größten Batteriehersteller. Sie haben inzwischen die größten Automobilhersteller, BYD zum Beispiel. Und sie wissen ganz genau, wohin sie gehen wollen. Und sie machen das nicht aus Freundschaft oder aus Liebe, sondern sie machen das, weil sie ganz genau wissen, wir kriegen ein Umweltproblem hier direkt bei uns in China. Und das wird heftig. Ich war ja in Peking. In Peking haben wir zum Beispiel das Problem mit der Wasserversorgung. Ja? Die Wasserversorgung läuft über Gletscher. Die schmelzen gerade weg. Wehe dem, wenn diese Gletscher weg sind. Ja? Dann hat Peking ein ernsthaftes, wirklich ernsthaftes Problem mit der Wasserversorgung seiner Bevölkerung, seiner 27 Millionen Einwohner in Peking. Ein wirklich ernsthaftes Problem. Und das will die Regierung nicht, weil sie darüber stürzen könnte. Die pumpen jetzt schon das Wasser aus Kilometern Entfernungen in die Hauptstadt, damit überhaupt da noch Wasser reinkommt. Heute schon. So, die machen das nicht aus Freundschaft oder aus Liebe zur Natur, sie machen das einfach aus Überlebenswillen. Und die haben eine ganz klare Strategie, wo sie hingehen wollen und das wird staatlich gefördert. Und bei uns diskutieren sie immer noch über Wasserstoff und allen möglichen Scheiß, ja, statt zu sagen, hier, wir machen Elektroautos, ihr habt noch 5 Jahre Zeit, euch umzustellen, dann ist Schluss mit lustig und dann macht. Dann haben alle die gleiche Voraussetzung und am Schluss haben wir eine Autoindustrie, die ein Produkt produziert, das Zukunft ist und nicht ein Produkt von gestern. Ich habe das ja, weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich wohne ja im Schwarzwald. Im Schwarzwald waren zwei Industrien führend in der Welt. Das war einmal die Uhrenindustrie, gibt es nicht mehr. Und zum anderen war es die Musikindustrie, also die Plattenspieler und Stereoanlagen, was es da alles gab. Ja, beides im Schwarzwald, beides weg. Die Uhren, ja, da kam halt die Digitaluhr aus Japan, dann war es vorbei mit den mechanischen Uhren. Und genau das Gleiche mit den Stereoanlagen, was es da sonst so gab. Alles weg. Da gibt es jetzt noch Museen, du kannst auch noch die alten Fabrikgebäude sehen, aber es gibt dort halt nichts mehr. Und das kann genauso gut passieren mit der Automobilindustrie hier in Deutschland.
Wir werden es wahrscheinlich auch zum Teil miterleben, dass diese Unbeweglichkeit da auch ein Tribut fordert. Ich würde nicht direkt sagen, dass nur die Politik Schuld hat, weil eine gewisse Verantwortung bleibt ja mal beim Hersteller, der sich auch um Dinge kümmert, die außerhalb der Politik sind. Und das war ja die Rohstoffversorgung. Tesla hat es vorgemacht. Wir haben es ja damals mal gehört von Mario Herger, der das ja bestätigt hat und sagte, wir sind zu spät eingestiegen. Wir haben die Rohstoffe zu spät besorgen. Wie die eingestiegen sind, war der dreifache Preis vorhanden. Man kann es nicht mehr einsteigen. So. Und ich glaube nicht, dass man alles auf die Politik schieben kann. Ne? Wir haben auch zum Beispiel, wenn man mal auf die Solarenergie geht, schon vor zig Jahrzehnten ist gesagt worden, wohin das Ganze läuft. Ne? Dann hätte man umsteigen können. Auch Unternehmen hätten umsteigen können, sagen, wir müssen uns zukünftig so ausrüsten, dass wir mehr Photovoltaik auf die Dächer bringen, ein gewisses Stück Unabhängigkeit auch da reinkriegen. Und du siehst, immer im Panikmodus, so ganz zum Schluss, ne, dann schalten sie alle um und sagen, okay, dann machen wir das und wir werden hier grüner und cleaner. Und dann sieht man diese Umschalteffekte. Die sieht man zu spät. Also Politik, ja, ich bin deiner Meinung, man braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Da schreien ja alle nach. Aber umgekehrt muss man auch sagen, eine komplette Entbindung der Autohersteller gibt es auch nicht.
Da gebe ich dir recht.
Also es gibt ja auch gute Beispiele. Es gibt zum Beispiel den Sangel, der ja in Süddeutschland sozusagen Hyundai ganz häufig verkauft hat. Einer der ersten, der sich überhaupt die Fahrzeuge, den Ioniq, also erste Generation, dahingestellt hat.
Super
und wirklich
Typ.
Ins Riesenrisiko gegangen ist. Also insofern, oder Renault hier bei uns in der Region, auch ein tolles Autohaus, was die ersten Generationen Renaults verkauft hat, die auch nur 100 Kilometer, 150 Kilometer am Stück gefahren sind. So, also die haben tatsächlich auch ein, wie heißt das, Zero Emission ZE-Standort sozusagen auch sehr früh schon gehabt. Haben alle ihre Mitarbeiter auf das Thema geschult, haben die Motivation gehabt und die Leute verkaufen heute natürlich richtig mit Kompetenz. Die heben sich natürlich auch ab von den anderen, muss man einfach wissen. Und die werden natürlich auch über andere, über Mundpropaganda auch natürlich weiterempfohlen, dass sie da richtig Ahnung haben. Dann gibt es auch die Autohäuser, die sich jetzt so ein bisschen umorientieren und sagen, naja, wir müssen jetzt aber nicht nur Auto verkaufen, sondern eigentlich Mobilitätsanbieter werden. Auch da ist ein Punkt weg vom Auto, also gar nicht mehr elektrisch oder Verbrenner, sondern irgendwie auch das Deutschland-Ticket oder eben auch mal ein Carsharing anbieten oder Kleinstmobilität anbieten. Auch da gibt es viele, die auf den Zug aufspringen. was sicherlich auch sicherlich in guten Bereichen eben auch funktioniert. Also in Berlin oder in Hamburg, in Hannover hätte ich jetzt auch vielleicht kein Auto. Da hätte ich vielleicht irgendwas Kleines, womit ich in der Innenstadt irgendwie schick unterwegs sein kann. Das kann dann kein ID.7 Tourer sein, auch wenn ich den Kombi natürlich als gute Entscheidung jetzt von VW auf dem Markt gut finde. Und die Käufer stimmen ja auch dafür ab und kaufen den auch. Was allerdings noch ein bisschen reinspielt, ist auch, dass ja die EU das Ganze jetzt aufgeweicht hat und gesagt hat, naja, ihr müsst in x Jahren sozusagen erst die Flottengrenzwerte erfüllen. Also ihr müsst das jetzt noch nicht machen. Ihr müsst das natürlich in so dann machen, aber doch noch nicht jetzt. So, das heißt, irgendwann wird die Torschlusspanik kommen, so wie du, Wolfgang, das beschrieben hast. Oh, wir reagieren tatsächlich erst, wenn wir tatsächlich auch wirklich müssen und wenn wir echt den letzten noch ausliefern müssen. Den müssen wir dann mit dem Tausender am Scheibenwischer irgendwie loswerden, damit wir noch die Quote erfüllen. Man sieht ja, dass sich Kooperationen zusammentun, die THG-quotenmäßig zusammenarbeiten und dann sagen, naja, Tesla, ne, können wir mal irgendwie eure Anteile mitkaufen, damit wir unsere Verbrenner noch loswerden oder subventionieren. Da passiert ja jetzt auch gerade eine ganze Menge. Und das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, wenn man langfristige Güter verkauft, egal ob das jetzt Energieversorger oder Erzeugung ist oder ein Auto oder eine Heizungstechnik, vollkommen egal. Also alles, was irgendwie für 10 Jahre aufwärts gekauft wird, muss eigentlich auch eine Unterstützung von mindestens 20, eher 25 Jahren kontinuierlich kriegen. Also von den Rahmenbedingungen, sei es jetzt Gesetzgebung, sei es Förderung, sei es Anreize, sei es irgendwann Verbote für die, die es dann nicht verstanden haben. Aber dadurch, dass wir ja immer wieder Wechsel haben, also wir hatten jetzt lange Zeit Angela Merkel, man kann zu ihr stehen oder nicht, aber sie hat zumindest eine Richtung vorgegeben. Sie hat gesagt, wie viele Millionen Elektrofahrzeuge sie haben möchte. Sie hat die Technologieoffenheit ganz nach hinten gedrückt, weil sie eben auch Physikerin ist und verstanden hat, dass das im Prinzip nicht so spannend wird mit den anderen Produkten auf dem Markt. Was jetzt passiert mit 2 Regierungen, die sehr schnell hintereinander folgen, mit Leuten, die, ich sag mal vorsichtig, vielleicht nicht das verstanden haben, dass man eben erst den Klimafonds sozusagen auflöst und dann selber wieder auflegt mit Sondervermögen, also Schulden. Ist halt, also da muss doch der Bürger irgendwie ins Rotieren kommen und sagen, wenn die selber oben nicht wissen, was da eigentlich passieren kann, warum soll ich mir dann jetzt hier für 10 Jahre irgendeine, egal welche Investition ans Bein binden und habe dann das Richtige oder das Falsche? Das ist halt ein bisschen schwierig. Es ist auch, ich sag mal, Technik, sei es jetzt ein Mietakku, sei es eine Wechselgeschichte von NIO, selbst da gibt es ja selbst wenn man sich für Elektromobilität entschieden hat, noch so viele unterschiedliche Dinge, die man einfach beachten muss und kann, dass man dann natürlich echt Schwierigkeiten hat, einen geraden Weg zu finden. So, und man kann nicht für alle irgendwas entwickeln, sondern muss sich fokussieren, muss Geld verdienen mit einem System, weil ein doppelter Aufbau von Ladeinfrastruktur, sei es steckergebunden, sei es Akku-Wechselstation, beides kostet Geld, beides muss ich finanzieren, beides muss ich irgendwie durchsetzen oder eben auch nicht. Und das Spielgeld haben wir im Moment aktuell nicht. Also das, was vor 10 Jahren aufgebaut wird, wurde ja heute auch schon wieder, wie heißt es, einmal erneuert. Und selbst da muss ich eine Handvoll Geld mit reinnehmen, um dann quasi die richtige Entscheidung zu treffen und das Ganze wieder zu, ich sag mal, repowern, ne, wie man es in der Windindustrie sagt, um dann tatsächlich irgendwie über die nächsten 20 Jahre wieder aktuell was machen zu können.
Wer mir auch Sorgen macht, ist jetzt nicht nur die deutsche Automobilindustrie, sondern eben auch der Autobauer Tesla, der ja auch in Deutschland produziert. Warum macht mir das Sorgen? Ich meine, wir sehen die Absatzzahlen einerseits von Tesla, die massiv heruntergegangen sind, vor allem auch in Deutschland und in Europa, aber auch in China und auch in den USA. Und wir sehen eben, dass da ein CEO ist, der gerade hohl läuft. Und wir sehen auf der anderen Seite einen Konflikt zwischen den USA und China mit dem Zollkrieg, den sie haben, oder den Wirtschaftskrieg, den sie haben, der unmittelbar Tesla betrifft, weil die ja eben in China produzieren und exportieren und importieren und auch Teile importieren, exportieren und so weiter. Also die wären massiv getroffen von diesen massiv hohen Zöllen zwischen den USA und China. Aber ich sehe noch ein anderes Problem. Und das wären ja eigentlich schon mehr als genug Probleme. Ich sehe noch ein anderes Problem. Also die Chinesen, und ich beschäftige mich ja schon lange mit den Chinesen und ich war ja auch schon mehrmals in China. Die Chinesen haben auch sowas wie einen Nationalstolz. Und den nutzt die Regierung auch gerne aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Chinesen irgendwann sagen so, okay, also ihr macht jetzt 125% oder 150 oder 200% Zölle drauf und was weiß ich, können wir alles mitgehen, kein Problem. Aber wir können auch andere Dinge machen, haben sie auch schon gemacht, Ausfuhrkontrolle über seltene Erden zum Beispiel. Aber was sie auch machen können und was sie in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, ist zu sagen, okay, wir haben ein paar amerikanische Unternehmen hier in China, den werfen wir mal ein paar Steine in den Weg. Ja, da machen wir mal, wie ist das eigentlich mit bei euch mit dem Brandschutz in eurem Werk? Das gucken wir uns mal an. Fahrt mal die Produktion runter, damit wir das sehen können. Und dann brauchen sie mal eben 2 Monate, um das zu kontrollieren, ob denn der Brandschutz da in Ordnung ist in der Fabrik. Ja, also solche Dinge traue ich der chinesischen Regierung durchaus zu. Und ich sehe auch neben Apple den Autobauer Tesla da ganz weit vorne, um da in Anführungszeichen Opfer zu werden der chinesischen Regierung. Macht mir Sorgen.
Es kann auch zu einer Marktverschiebung kommen. Man wird ja sehr clever. Die Chinesen, wir haben sie ja jetzt wirklich auf einer ganz anderen Seite über die Jahre kennengelernt. Durch erstmal diese straffe Ausrechnung, die du da genannt hast, Jerome, dieses klare, kann man natürlich in so einem Land mit so einer Herrscherform gut machen, macht eine Ansage. Und die war, finde ich, gut gewählt, weil die war sehr zukunftsorientiert. Und ich glaube, deshalb handeln Chinesen ab jetzt sowieso sehr rational. Wenn das weitergeht und dass sich die USA in so ein ich nenne es jetzt mal einfach so lächerliche Zollkämpfe begibt, dann wird China wahrscheinlich vermutlich sich nämlich ganz genau anders ausrichten, sich neue Partner suchen, mit denen sie dann zuverlässige Handel betreiben können. Ne? Das zwingt ja genau wie Russland zu subventionieren. Dann haben wir gesehen, Russland winkt das mit der kalten Schulter ab und sagt, gut, dann gehen wir in die BRICS-Staaten, ne, und bilden im Hintergrund vielleicht eine ganz eigene Währung. Ne? Die Gefahr der Marktverschiebung, sehe ich, die ist auf jeden Fall dann da. Ne? Und die ist bestimmt auch nicht zu unterschätzen.
Und vor allem der chinesische Markt ist ja sehr, sehr wichtig für Tesla. Also der ist wirklich wichtig. Und warum sollte denn jetzt ein Chinese sagen, der das jetzt alles mitbekommt? Wie gesagt, Chinesen haben Nationalstolz. Ja, also das ist einfach so. Warum sollte denn ein Chinese sagen, ich kaufe mir jetzt ein amerikanisches Auto und stell mir das in die Garage? Warum sollte er nicht sagen, wisst ihr was, ich kaufe mir jetzt kein Amerikaner, ich habe ja genug Auswahl bei den chinesischen Autos, dann kaufe ich mir halt ein chinesisches Auto, LMAA.
Was Donald Trump ja nicht verstanden ist, ist, dass, warum kaufen wir dann keine Autos aus den USA? Warum
haben wir dann dieses? Weil sie scheiße
genau,
sind.
Genau, weil sie einfach Verbrenner sind mit alten Gallonen, die irgendwie, keine Ahnung, über Hubraum definiert werden.
Die saufen
werden.
Und sind viel zu
die
groß.
Die machen Brumm-Brumm.
Ganz ja. So, aber auch die können
übrigens,
keine Spalten.
Die Amerikaner kaufen auch keine amerikanischen Fahrzeuge. Die kaufen viel lieber japanische und deutsche Autos als amerikanische Autos. Warum denn nur?
Das, was du gerade gesagt hast mit den Marktverschiebungen, habe ich heute gesehen in meinem Newsletter. BYD und Tesla haben jetzt ein anderes Schlachtfeld aufgemacht, nämlich Indien.
Indien, ja,
so,
habe ich heute auch gelesen.
Das hat natürlich nochmal eine ganz andere Kaufkraft. Das verschiebt sich plötzlich. Ja, die Chinesen müssen durch diese teuer und hochsubventionierten Fabriken, die mit Mega-Ausschuss quasi die Autos nur so rauspusten, irgendwie verkaufen. Und wenn es halt nicht mehr die USA ist, dann suchen sie sich Schwellenländer, wo sie die Dinger halt loswerden, wenn sie es auf dem eigenen Markt schon nicht mehr hinkriegen und das zu günstigen Preisen, die sich dann auch Schwellenländer, Endkunden sozusagen leisten können. Da kann ein Amerikaner oder ein Deutscher dann auch nicht mehr mithalten und da wird es dann eben auch problematisch, wenn ich nicht tatsächlich noch 1 Million oder 1 Milliarde im Hintergrund habe und das als Spielgeld nochmal einsetze, um den Markt zu erobern. So, und das ist eine schwierige Geschichte. Also das Schlachtfeld wird sich verändern. Da werden die USA und China überhaupt gar nichts mehr miteinander zu tun haben, sondern die werden sich die restliche Welt sozusagen unter den Nagel reißen und da versuchen, die Autos irgendwie auf den Markt zu bringen. Und das, was ich ja so spannend finde, was ich schon mal erzählt habe, ist, dass Äthiopien ja zum Beispiel überhaupt gar keine Verbrenner mehr reinlässt. Also da werden sie auch keine amerikanischen Autos mehr verkaufen können. Sei denn, sie heißen Lucid oder Tesla. Dann wird das noch passen. Aber Lucid ist jetzt eher im kleinen Bereich, was die Stückzahlen angeht und eben in einem hochpreisigen Segment, das wird sich da nicht wirklich verkaufen. Deshalb schließe ich die jetzt einfach mal für den Markt aus. Aber das, was halt kommen wird, ist, dass sich das neu sammeln wird, neu strukturieren wird und wir hier in Deutschland auch nicht der Nabel der Welt sind. Und die EU muss sich jetzt eigentlich mit allen anderen gegen die USA stellen, also auch mit China, mit allen anderen, die jetzt hoch an Zöllen sozusagen gedrückt werden von den USA. Und dann muss einfach mal dem Präsidenten, der ja jetzt auch unter Spekulationsvorbehalt sozusagen steht, also auch Insiderwissen sozusagen, ne, mit seinen Geschäften und Ankündigungen.
Ja. Jetzt ist eine gute Zeit, Aktien zu kaufen.
Komisch.
Sowas. Fragt Donald Trump.
Ja. Ich glaube, das hat Elon Musk auch mal gemacht und stand auch mal so kurz vor einem US-Gericht, wenn ich mich erinnern kann. Ja. Aber ich glaube, da war Biden noch Präsident. Also ich glaube, das war eine unglückliche Zeit, zu dem er das gemacht hat. Also es ist nie gut, Spekulationen nach außen zu geben über sein eigenes Tun und Handeln, was die anderen dann sozusagen mit dem Spielgeld zu Milliardären macht. Aber das ist halt so ein Moment, wo ich auch denke, also selbst Elon Musk hat ja nun Donald Trump gesagt, um Himmels Willen, das, was du mit den Zöllen da tust, ist schwierig. Und selbst der Tesla-Chef hat ja als Berater, als nicht gewählter, sozusagen auch gesagt, lasst uns mit den Europäern eine Freihandelszone machen, also auf Null-Zoll-Politik zu gehen. Und das ist natürlich etwas, was natürlich jetzt konträr in den USA diskutiert wird und auch für andere Produkte. Wir reden ja nicht nur über die Autoindustrie, sondern wir reden auch über, ich sag mal, also allein ein Auto, wenn es gebaut wird, geht über siebenmal über eine Grenze hinweg, habe ich mal irgendwo gelesen. Und wenn ich dann überlege, dass jedes Mal ein Zoll fällig wird dann teuer. Wird das Ding unbezahlbar.
Ja,
so, und das ist halt ein Vor- und Nachteil in dem Moment der Globalisierung. Ja, also man kann es über Zölle eigentlich gar nicht mehr steuern und regeln. Und das, was jetzt eigentlich Donald Trump versucht, ist ja, sich wieder einfach nur in den Vordergrund zu spielen, seine Spekulationsgeschäfte nach vorne zu bringen, sich wieder als hinzustellen, als der wichtigste Mann der Welt, mit dem man ja reden muss und einen Deal machen muss. Also jeder Einzelne muss bei ihm Schlange stehen und ihm, wie war das, den Allerwertesten küssen. Ja, also insofern weiß ich nicht, was in dem Mann vorgeht, aber das Beste ist halt, sich auf der anderen Seite komplett geschlossen ihm entgegenzustellen und zu sagen, egal wer jetzt anfängt, also wir können aus Chinas Zollpolitik gerade nur lernen, wir können dazu gucken, wie er sich mit dem chinesischen Präsidenten sozusagen bekämpft. Es ist gut, dass wir gerade abwarten, aber wir müssen eigentlich jetzt die Zeit nutzen, in der diese Zollpause gefühlt ist, zu gucken, wie reagiert er, was macht er, mit wem und wie können wir uns mit den anderen verbünden, damit wir in einer Stimme gegen ihn sprechen, damit diese Industrien, wir reden ja nicht nur über die Autoindustrie, tatsächlich auch geschützt werden und da mal wieder Ruhe einkehrt.
Das ist ja genauso, wie du sagst. Stell mal vor, wir beide sitzen im Sandkasten und mit unserem Freund dann Jerome, ja, und wir hauen uns gegenseitig mit der Schaufel auf den Kopf. Ne? Einer macht nicht mit, ja, Jerome und ich hauen uns dann immer auf den Kopf. Ne? Und irgendwann sagen wir, nee, da spielt man nicht mehr mit, man sucht sich dann den Partner, ja, der da ein bisschen verträglicher ist. Ne? Und genau diese Ausweichtaktik sehe ich da auch. Genau, man wird sich was anderes suchen und genau gucken, dass man die verlässlichen Partner bekommt. Ne? Je mehr Unzuverlässigkeit herrscht, umso mehr Verlässlichkeit sucht man bestimmt als Gegengewicht auf der anderen Seite. Also da stimme ich dir absolut zu, Julia.
So, wir könnten noch ewig darüber sprechen, aber unsere halbe Stunde ist durch und wir möchten gleich im Anschluss noch die nächste Folge aufzeichnen. Da geht es übrigens dann um die neue Regierung und den neuen Koalitionsvertrag. Was sagt ihr eigentlich zum Thema E-Mobilität? Das schauen wir uns nächstes Mal genauer an. Bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-bye. Hier ist Sigmar Reichel, Wolfgang Paul, Julia Maulhardt und meine Wenigkeit, Jerome Renel. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bye-bye.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.